dass dieses Slow-Acting die Langsamkeit, das Ritualisierte lehrt und ins Spiel bringt und eben auch das ganz Freie und Spontane und das, wie es gerade kommt, ja, das macht das Ganze erst rund. Das macht das Ganze erst rund.
Zeit für Langsamkeit, der Podcast aus dem Theaterlabor Traumgesicht in Düsseldorf. Herzlich willkommen. Hier an diesem Mikrofon ist wie immer Alexander Willig und auch wie immer begrüße ich mit uns allen hier heute zusammen die drei Gesichter dieses Theaterlabors, wie ich immer so sage. Ich gehe heute mal von meiner Seite, von der rechten Seite aus nach links, nämlich Wolfgang Keuter, Antje Ohrenthart und Gianni Sato. Hallo ihr drei.
Hallo ja, Alexander.
Hallo. Hallo, grüß dich.
Wir möchten heute natürlich nochmal über Slow Acting sprechen und zwar ganz konkret mal über eine Erinnerung oder über ein paar Eindrücke aus dem Slow Acting Training vor gar nicht allzu langer Zeit, die ihr beiden, vor allen Dingen Wolfgang und Gianni, gemacht habt. Und wir schauen einfach mal, welche Eindrücke uns da heute so begegnen, welche Eindrücke euch da heute so begegnen. Und ich bitte euch, Wolfgang und Gianni, am besten wahrscheinlich, ihr könnt es sicherlich am besten zunächst mal berichten, einfach mal einzusteigen, was euch da in diesem Training so begegnet ist, welche Erinnerungen euch da geblieben sind bis jetzt.
Ja, mich hat also eine Methode, die sich im Laufe der Jahre entwickelt haben, wieder mal sehr überzeugt. Es waren bei dem sogenannten Schauspieltraining waren nur zwei Personen anwesend und wir hatten vor einiger Zeit schon mal angedacht, uns mal mit einem klassischen Text zu beschäftigen, wie geht das eigentlich, und wenn man so einen Text vor sich hat, einen Shakespeare-Text zum Beispiel, dann haben wir uns vorgenommen, Hamlets Rede an die Schauspieler, weil das, was Hamlet da empfiehlt, bis heute gilt. Ne? Das sind also wunderbare Empfehlungen, auch für Menschen, die, ja, und so weiter und so weiter. In jedem Fall hatten beide den Text und haben erstmal den Text gelesen, haben also vor lauter auch Ehrgeiz gar nichts verstanden. Also ich anschließend fragte, was habt ihr denn jetzt gelesen? Könnt ihr das wiedergeben, was ihr gerade gelesen habt? Ja, das war dann sehr, sehr schwierig. Und ich konnte das aber alles nachvollziehen, weil ich das aus meiner eigenen Geschichte kenne. Das Wichtigste ist natürlich, dass so ein Text atemrhythmisch gestaltet wird. Und da gibt es viele Möglichkeiten, ne? Wie kann das gehen? Also zum Beispiel hat sich da sehr entwickelt aus dem auch langsamen Improvisieren das atemrhythmische Gehen, wobei dann auch atemrhythmisch gesprochen wird, zunächst Texte. Angefangen haben wir: Gehe atemrhythmisch, setze einen Fuß vor den anderen in deinem Atemrhythmus, variiere auch die Tempi, und das wird dann ganz schnell auch erfahren, nicht, dass wenn ich das Gehen in unterschiedlicher Schnelligkeit mache, von sehr langsam bis ganz schnell, wie anders natürlich dann auch die Sprache wird, wie anders betont wird, wie anders erlebt wird. Und das haben wir da auch gemacht. Und dann war klar, ja, kann man denn nicht diesen Atem irgendwie in den Text integrieren? Und das gibt natürlich einem Text eine enorme Stütze. wenn ich weiß, wo ich zu Atem kommen soll. Das ist zunächst mal für den Anfang ganz hervorragend, wenn dann erst einmal ein Gefühl dafür da ist, nicht, dass ein Text gegliedert wird durch den Atem. Zunächst mal pauschal wird der Text dann gegliedert, atemrhythmisch. Jeder hat die gleiche Stelle, wo er zu Atem kommen soll. Und dann später, wenn das gefühlt wird, nicht, ach ja, da muss ich den Atem kommen lassen, da muss ich kommen lassen, da muss ich meinem Atem Gelegenheit geben, da muss ich mir Zeit geben, dann kann dieses Gerüst wegfallen und dann ist jeder auf sich selber gestellt, den eigenen Atemrhythmus zu finden. Das ist natürlich dann ein wirklich schöpferischer Vorgang. Also wir haben das gemacht und sie waren auch glücklich und ich war auch einigermaßen zufrieden, wie dann die beiden Spieler, das sind ja keine Schauspieler, das sind Spielende, das sind Homo Ludens, spielende Menschen. Und dann hatten sie das und haben erst einmal diesen Text einzeln vorgetragen, standen auf der Bühne, wir unten waren die Schauspieler, an die diese Rede geht, nicht? Und dann, wie wird so ein Text vorgetragen? Da war die große Unsicherheit, ja, wie sage ich das denn? Also haben wir erst einmal die Situation gespielt, in die Hamlet, in der sich Hamlet befindet. Es geht um alles oder nichts, es geht um die Mausefalle. Ne? Schaffen die Schauspieler das, den Mord an dem Vater von Hamlet so darzustellen, wie er wohl war? Es war ja ein ganz eigenartiger Mord. Dann wird der Mörder, wenn er das auf der Bühne sieht, aufspringen und sich verraten. Also darum, in der Situation ist Hamlet, das muss gelingen. Das muss gelingen und so ist dann auch die Rede Hamlets an die Schauspieler. Es geht um die Aufklärung eines Mordes. Ja, und wenn das so einigermaßen eingeht, ne, zu spüren, ach meine Güte, boah, der arme Kerl, ja, dem sitzt ja was im Nacken und wir müssen das spielen. Das ist dann die eine Variation, sich da hineinzufühlen in den Hamlet. Das haben beide dann auch sie haben es beide auch verstanden und haben das auch ausprobiert. Wir haben das ein paar Mal gemacht. Immer wieder, wie die Spannung, zeig mal, ja, die Spannung, in der diese Person jetzt ist. Und dann sind wir weitergegangen in der Weise, dass das Monologische aufgegeben wird und wir uns dann vorgestellt haben, ihr habt gerade miteinander auf der Bühne gestanden, ihr habt gerade eine tolle Sache gespielt und jetzt seid ihr in der Kantine, jetzt habt ihr Pause und jetzt werft ihr euch das vor, was Hamlet den Schauspielern da sagt. Ja? Also, du redest ja viel zu schnell, du passt dein Wort nicht der Gebärde an und die Gebärde dem Wort nicht an, was soll das? Ja? Und dann kommen dann diese Floskeln dazu, wo so persönliche Anteile mit reinkommen. Und ja, aber du weißt ja überhaupt, du bist ja, wenn du so eine lustige Szene hast, dann spielst du die so furchtbar aus, dass es grauenvoll ist, ja. Du vergisst dann, die wichtigen Schritte zu bringen, auf die wir uns verabredet haben, ja. Du bist ja sowas von eitel auf der Bühne. Und so wird dann dieser Text auf einmal sehr mit persönlichen Worten wiedergegeben. Und das ist dann manchmal schon auch sehr verletzend, nicht? Was die sich dann da vorwerfen. Aber sie können immer wieder natürlich, sie sind in der Rolle, sie benutzen diesen Text. Und dann kann man da ganz verschiedene Möglichkeiten auch dann machen, ne? Dass die das sich beide auf einer Probe befinden und jetzt für das Stück proben, für irgendein Stück proben und auch diesen Text wieder zur Hilfe nehmen, dass sie so wie Hamlet sich gegenseitig dann die Empfehlungen geben. Also das war dann sehr befriedigend, die beiden so zu erleben, wie die immer wieder neu, immer wieder auch von Empathie, von verständnisvoll bis hin zu wütend und runtermachend und beleidigend, die diesen Text von Hamlet eingesetzt haben. Es geht natürlich dann drum, dass nicht nur dieser Text gesprochen wird, also nicht nur Shakespeare gesprochen wird, sondern Shakespeare gesprochen wird, mit Eigentext verbunden. Ne? Und der dann immer wieder von Wiederholung zu Wiederholung eine neue Atmosphäre hervorbringt und neue Variationen in den Spielern wachruft. So, das reicht jetzt. Ich höre jetzt hier mal auf. Du warst dabei, Tani.
Ja, war ich. Ich finde den Weg immer sehr spannend bei uns im Schauspieltraining, wenn wir dann, wie wir anfangen. Also dann ging es also zuerst, dann wurden also einfach Vokale getönt, damit eben die Stimme breit und klar und einzelne Vokale auch verständlich werden und vor allem bleiben. Und dann geht es immer in so eine Abteilung, nachdem wir ein bisschen Sprech- und Atemtraining gemacht haben, dann geht es ja immer in die Abteilung Bewegung. Und da fand ich jetzt zum Beispiel das bei diesem atemrhythmischen Gehen sehr spannend, wie du dann, Wolfgang, aufgegeben hast, dass die Spielenden sich berühren müssen. Irgendwie ja. Mit dem Ellenbogen oder mit dem Finger oder mit der Hand. Also dann haben sie schon mal, müssen sie auf ihre Vokale achten, sie müssen mit dem Text auf die Atemzeichen achten, sie müssen atemrhythmisch gehen und den anderen dabei auch berühren. Und so kriegen wir das einfach immer wieder hin, oder du, Wolfgang, dass die beim Üben so viele Dinge berücksichtigen müssen, dass der Text eben mehr oder minder eine Nebensache wird. Das finde ich immer einen ganz spannenden Prozess, damit eben nicht dieses Gewicht auf den Text, ich spreche jetzt Hamlet-Texte und rezitieren sich dann einen Wolf, sondern sie sind mit all diesen Dingen, mit dieser Koordination sehr, sehr stark beschäftigt. Und wir haben hier bei uns im Theater unten im Bereich, wo das Publikum sitzt, das ist quasi unser Übungsraum, und dann geht es vom Übungsraum immer hoch dann in Richtung Bühne, und diese ersten Übungen, von denen ich jetzt erzähle, die finden dann unten statt. Und dann, wenn sie da so ein paar Runden gedreht haben, und das ist auch so nett, dann zeigt sich, wer sich führen lässt und wer sich gar nicht gerne führen lässt, und dann wird gestolpert und auch viel gelacht. Also da ist einfach immer eine sehr vitale, schöne Stimmung im Raum. Und mittendrin gibt dann der Wolfgang die Anweisung, so, und jetzt geht so in diesem Takt und in diesem Rhythmus mit eurem Text peu à peu auf die Bühne. Und dann wird es auf einmal anders, dann wird's, sprechen sie meistens deutlicher und kräftiger mit der Stimme. Und wenn nicht, kommt von dir auch nochmal so Zurufe, ein bisschen deutlicher, ein bisschen langsamer, Atempause vergessen. Ja, und dann gibt es eben ganz viele so Rückmelderunden, wie sie sich so zwischendurch untereinander erlebt haben und, dass man also da jetzt nicht nur Input bekommt als Teilnehmende, sondern dass eben auch immer wieder die Möglichkeit ist, sich zu äußern, wie es mir damit geht, oder ist es huckelig und das ist mir zu schwer, und oder dass der Anspruch dann ja immer mehr wird, je mehr man auf der Bühne ist, und allein das auszusprechen ist ja schon hilfreich. Und so empfand ich das jetzt auch gerade bei unserem letzten Training, wo sie dann auf einmal zugelassen haben, diesen Eigentext, also dass sie dann so, um gedanklich dabei zu bleiben, die Texte füllen. Mhm. So irgendwie so eine Floskel, also was ich dir eigentlich schon immer sagen wollte, zersäbel nicht mit deinen Händen dauernd die Luft. Lass sie näher an dir dran und lass sie nicht so weit in den Raum fliegen. Das ist zitiert jetzt aus Hamlet, aber das ist einfach, wenn man überlegt, wie lange es diesen Text schon gibt, das ist immer noch eine gültige Regel für Schauspiel. Und das finde ich immer spannend, wenn sich das so ergänzt und miteinander aufbaut. Und da bist du einfach ein Meister.
Danke sehr. Ja, also diesmal war ich auch überrascht. Die beiden, die da gespielt haben, hatten schon lange nicht mehr miteinander gespielt. Als ich dann die Idee hatte, wenn ihr jetzt den Text einfach mal so beim Lesen, wenn ihr euch dabei berührt, wie anders das wurde. Zunächst waren Hemmungen da, entsprechend wurde auch der Text so, wurde ein bisschen leiser und zu leise gesprochen. Und dann bei der Aufforderung, jetzt, also ihr seid doch nicht aus Watte, packt euch doch mal richtig an und fühlt doch mal, wo ihr eure Hände hinlegt, fühlt mal den anderen Körper, fühlt mal das Blut in den Adern rauschen bei der Gegenfigur, wurde das immer lebendiger und da wurde schon die Sprache, das Sprechen wurde schon sehr anders durch die Berührung. Ja, das ist schon... Das war ganz wichtig, das war mir plötzlich wieder eingefallen. Dann fallen auch die Hemmungen und damit auch die Sprechhemmungen weg, ne, die jemand hat. Und es ein Stück Vertrautheit entsteht da, sonst geht es ja auch gar nicht, ne, die Personen miteinander nicht vertraut werden. Das ging sehr schnell. Das war auch zum Beispiel so wunderbar, ne, dass die, ich weiß nicht, wie lange nicht mehr miteinander gespielt haben, die beiden. Und das war dann... Ein wunderbarer Abend.
Ja, das war es wirklich.
Aber ich wollte auch noch sagen, wir haben dann ja auch zum Beispiel Requisiten auf die Bühne gelegt. Ne? Das ist ja dann auch immer interessant, die Aufforderung, also dass ihr seid in der Kantine, ihr seht, dass da einiges auf dem Tisch steht. Also wenn ihr gleich wieder euch Rückmeldungen gebt, ne, mit dem Hintergrund von Hamlet, mit eigenen Worten, diese Füllsel dann dazwischen schafft, die Requisiten müssen eingesetzt werden, die müssen benutzt werden. Wie dann zunächst mal zu sehen ist, wie jemand nach dem Glas greift, aber sich dann doch nicht traut, weil er Angst hat, wenn ich jetzt das zu Ende führe, die Handlung, dann komme ich vielleicht ganz raus. Ja? Mhm. Aber die Handlung gehört dazu, weil das Sprechen ja eine Sache ist und oftmals das Sprechen nicht unbedingt das Wichtige ist, sondern die Handlung das Entscheidende ist. Ne? Oder zu sehen, was wird da eingesetzt? Wurde nicht jetzt beim letzten Mal auch in dem Spiel plötzlich das Messer eingesetzt, wo eine Gegenfigur sagt, also, das reicht mir jetzt. Also das lasse ich mir nicht gefallen. Du sägst ja mit den Armen die Luft auseinander, ja? Du machst das ja, ja? Ich bin jetzt so sauer und ging dann mit dem Messer auf diese Figur los. Das sind natürlich tolle Sachen. Es wirkt ganz anders, wenn man da den Apfel, der da liegt, plötzlich jemand anfängt, den Apfel zu schälen. Aber bei der Basis bleibt. Ne? Da lässt sich so vieles da, oder auch wenn die Aufforderung kommt, sprecht weiter. Ihr habt jetzt aber eure Bühnenkleidung angehabt, ja. Da ist eure wirkliche Kleidung, sprecht weiter, während ihr euch jetzt aus- und anzieht. Wie das auch ganz normal wäre, ne? Die kommen von der Bühne, ziehen die Bühnenkleidung aus, ziehen ihre Alltagskleidung an. Das sind alles so wunderbare Spielmöglichkeiten, die so, wenn man so nur einen diesen Text hat, das ist ein abendfüllendes Programm. Ja. Man kann mehrere Abende füllen.
Ganze Serien. Ja. Aber was ich auch immer so spannend finde, ist, dann standen ja zwei Stühle und ein Tisch auf der Bühne und eben so Flaschen, Gläser, Teller, Servietten, Besteck. Und dann sitzen die da und arbeiten sie so in diesen Text ein, aber die bleiben einfach sitzen. Und jetzt kommt dann meine Anweisung, so, jetzt stehen wir auf, jetzt gehen wir rum, gehen wir nach hinten, gehen wir nach vorne. Und je mehr dann diese Leinen gelöst werden, die dann die Spieler da so an ihrem Platz finden, umso spannender wird es, umso größer werden auch dann die Aktivitäten mit den Requisiten. Ich kann mich, wie der jetzt am letzten Mal dann diese leere, da war eine Flasche, die war noch so halb voll, das haben mit Wasser ausgetrunken. Und man sah der Figur an, die hat mehr Durst und die hat quasi die Flasche ausgewrungen. Und irgendwie war sie leer und dann hat er mit der leeren Flasche einfach hantiert. Dann war das auf einmal ein Zeigestab oder vielleicht auch bedrohlich, was man so in die Gegend werfen kann. Also wie beredt dann einfach eine leere Wasserflasche wird. Also das ist immer wieder toll zu gucken.
Die leere Wasserflasche am Körper, mhm. die leere Wasserflasche in die Luft gehalten. Das waren ja immer wieder neue und spannende Szenen mit mhm. einem und demselben Requisit.
Ja.
Ja. Das ist schon sehr, sehr schön. Also ich meine, diese Aufforderung, so jetzt steh bitte mal auf und geh mal um den Tisch herum zum Beispiel, das ist nicht meine Art. Das mhm. ist natürlich nur jetzt am Anfang so.
Übung.
Weil ich sehe ja dann, dass jemand auf dem Stuhl sitzt und auch unglücklich vielleicht dabei aus die Wangen bewegt. Dann, dass ich dann sage, ich erlöse den jetzt mal, diese Figur. Ich stehe jetzt mal auf und gehe mal um den Tisch. Das werde ich später nicht machen, wenn wir ein Stück zum Beispiel zur Aufführung und so sagen, so steh mal auf. Sondern das muss dann auch motiviert sein.
Ne? Die Impulse kommen ja, aber ja. zuerst mal muss geübt werden, dass das möglich
genau.
ist. Also ja. Man will da ja, warum auch immer, sitzen bleiben.
Aber also das haben wir jetzt schon, glaube ich, geklärt, dass man daraus mehrere Abende mhm. gestalten könnte. Nochmal eine andere Geschichte wird ja, wir sprechen ja jetzt von dem noch ja nicht ganz naturalistischen Spiel, weil der Atemrhythmus ja vorgegeben ist. Der ist ja eingezeichnet in den Text. Also ist es ist, aber dennoch ist es doch viel freie Improvisation. Also eine freie Improvisation, ein bisschen integrierter, ritualisierte Impro durch diese Atemtechnik. Wenn wir jetzt nur noch mit Gebärden arbeiten, ja, wenn jetzt das alles wegfällt, was du jetzt eben auch toll fandst, das Umgehen mit Requisiten, wenn dann gehen wir in die ritualisierte Impro, das heißt, da gibt es dann keine Requisiten mehr. Sondern nein, wie sollen sie das denn machen? Dann haben sie die Gebärden. Dann sind die Gebärden die Requisiten. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, wenn drei Gebärden, zum Beispiel die eine Gebärde heißt, so die Hände vor dem Gesicht halten, die andere Gebärde ist vielleicht eine Zeige- oder eine Drohgebärde. Die dritte Gebärde ist vielleicht fast in den Schritt. Ja. Ist uns noch bekannt von Michael Jackson. Die wirkt immer, diese Gebärde. Also jetzt hast du diese drei Gebärden und die Basis ist die gleiche. Aber jetzt fuchtel doch nicht so mit den Händen in der Luft, ja. Dann kriegt das sofort, wenn du in dieser Gebärde bist, eine völlig andere Geschichte, als wenn, ja. Und dann, das ist eben dann auch so ganz toll, wenn, und alle drei haben die gleiche Gebärde, wie dann die Gebärde einen unterschiedlichen Sinn entwickelt, je nachdem, welche Worte dazu gesprochen werden, ne? Und das kann man natürlich dann auch wunderbar, kann man die Gebärden wechseln oder bestimmte Gehweisen einbauen. Aber das ist mir nochmal so wichtig, dass wir das vielleicht noch anfügen, dass dieses sogenannte Slow Acting, was ist das eigentlich, ja? Dass dieses Slow Acting die Langsamkeit, das Ritualisierte lehrt und ins Spiel bringt und eben auch das ganz Freie und Spontane und das, wie es gerade kommt. Ja. Das macht das Ganze erst rund. Das macht das Ganze erst rund.
Ja, weil ich ja dann durch vieles fleißiges Üben am Schluss, wenn es dann wirklich auf der Bühne ist, auch wenn es nur eine kleine Szene ist, ja. Kommen die Impulse dann, ja, ich sage mal, aus dem Bauch, also das ist ja dann nicht mehr vorgegeben. Aber die Sachen an sich, also sei es nun Gebärden oder so, das ist natürlich dann vorgegeben. Und das macht ja auch sehr, sehr viel Spaß, wenn man dann aus einer Fülle, die man geübt hat, wenn sich dann da Szenen ergeben. Und deswegen ist ja auch so wie jetzt neulich, ganz wichtig, dass dann durch unsere doch sehr ausgetüftelte oder auch hohe Feedback-Kultur die Spieler sich immer wieder orientieren können an den Feedbacks. Und besonders schön ist, wenn man so eine kleine Gruppe hat, dass man dann eben 2-, 3-mal oder 4-mal dasselbe wiederholen kann. Und das ist ja ein wunderbarer Vertiefungseffekt, wenn ich also eine Szene hinlege, so wie die beiden jetzt da, und sie bekommen dann von sich gegenüber untereinander ein Feedback und auch von uns beiden. Und dann machen sie dieselbe Geschichte nochmal und dann in der Wiederholung gibst du dann nochmal die eine oder andere Nuance dazu, wo du dann vielleicht einen Charakterzug, also ihr seid jetzt eifersüchtig aufeinander oder ihr habt beide das Gefühl, jeder ist der Bessere, so dass dann solche Züge, so Färbungen reinkommen. Und das mag ich ungeheuer gern, wenn aus so einer einfachen Übung unten im Übungsbereich berühren und Text sprechen, dann oben so spannende Szenen werden.
Ist es auch, ja.
Und ganz stark fand ich jetzt dann, wie wir diesen Abend dann abgeschlossen haben neulich, wo du dann gesagt hast, so, also jetzt bleibt einer oben, der andere kommt runter. Wir, die unten sitzen und zuschauen, sind jetzt die imaginären Schauspieler und der oder diejenige, die oben bleibt, hält an uns die Rede. Die Rede an die Schauspieler und eben mit der Aufgabenstellung der Figur da oben geht es um alles. Und so eindringlich sollte dann die Rede gestaltet werden. Und das war auch ein sehr, sehr starker Moment von beiden, wie unterschiedlich beide sich eben auch erinnert haben. Das ist ja klar, den Text haben sie nicht auswendig gehabt. Und wo sie dann ihre Schwerpunkte setzen, wie das Existenzielle, diese existenzielle Not der darzustellenden Figur dann einfach deutlich rüberkam. Mit unterschiedlichen Charakteren, aber toll gemacht.
Ja, wir haben ja so angefangen, haben dann auch so geendet nachher, dass es rund wurde. Ich meine, es wäre noch ein bisschen anders gewesen. Ich glaube, die haben sich auf dieser Weise dann auch nochmal eine Rückmeldung gegeben. Aber da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ja, natürlich, das ist mir doch auch noch immer noch mal wichtig zu sagen, dass es ideal, ob ich das noch erlebe, weiß ich nicht. Aber dass es ideal wäre, wenn diese beiden Spielweisen zusammenkämen, diese ritualisierte Form und die spontane. Wenn das aber von den Spielenden selber gespürt wird, so, jetzt habe ich mal Lust, diese Szene in der ritualisierten Form zu spielen, oder sodass einer vielleicht da mit den Requisiten hantiert und die andere Figur die Gebärden einsetzt und verzichtet auf die Requisiten. So, das erfordert natürlich schon, es erfordert einfach auch eine Ausbildung, ne, oder eine Weiterbildung über einen längeren Zeitraum. Ich sprach da gerade heute eben auch mit dem Frank darüber. Ja, da treffen wir uns in diesen Samstagsgruppen alle 14 Tage. Und ich sagte dann noch so spöttisch, ja, was soll dabei rauskommen? Aber ich habe dann an der Reaktion von Frank gemerkt, dass für ihn da sehr wohl was dabei rauskommt, nicht? Obwohl er eben auch einige andere Sachen macht, die vielleicht Ähnliches bewirken. Denn hinter allem steht ja immer die Suche nach der Authentizität. Ne? Mhm. Bin ich jetzt, wenn ich, was muss ich jetzt tun im Rahmen dieser Spielregeln, im Rahmen dieser Stilmittel, was muss ich jetzt tun, um authentisch zu sein? Und wenn ich merke, ja, ich tue das, aber ich komme nicht ran, dass ich dann entweder mich an den Spielleiter wende und sage, ich weiß nicht weiter, ich komme nicht weiter, dass dann der Spielleiter vielleicht auf die Bühne geht und dann mit der Person ein Interview macht oder eine Körperübung, um dann das wieder dieses Gefühl zu haben, dass der Spieler oder die Spielerin das Gefühl wieder bekommt, so, jetzt bin ich wieder ganz bei mir. Ne? Und mach kein Theater, was so schnell passiert dann in der Unsicherheit.
Also ich finde ja auch immer ganz interessant, wenn wir dann mit so Texten arbeiten, wie jetzt da diese Rede an die Schauspieler, wenn wir uns jetzt sagen, so, das ist jetzt der Text für die nächsten Wochen, wenn wir das so damit gestalten und arbeiten und dann so alle halbe Jahr, versuchen wir ja immer mit dem Motto, so weit sind wir gekommen, so eine Szene eben auch auf Video einzufangen oder wenn die Spielenden damit einverstanden sind, können da auch Gäste dazukommen und zugucken. Und was dann letztlich doch auch immer wieder an diesen Elementen der Methode sichtbar wird. Es ist natürlich aus unserer Sicht selten, dass viel da wahrnehmbar ist, aber dennoch, das, was wahrnehmbar ist, ist einfach auch leitend und auch in sich immer wieder besonders. Also, und so ein ganz großes Geheimnis ist eben auch für mich, wenn wir dann, sagen wir mal, so 6 Monate an irgendeinem Text proben, und dann kommt es zu diesem Videotag und ich das dann aufnehme mit 2 oder sofern sie läuft auch mit 3 Kameras und ich dann zu Hause sitze und das dann zurechtschneide, dann gucke ich auf alles Mögliche. Und wenn man sich dann relativ zeitnah das Video anguckt, dann ist es eigentlich noch nicht reif, es anzuschauen. Und wenn man dann 3 Monate wartet, dann ist man immer ganz überrascht, was man alles geschafft hat.
Stimmt.
Also da gehört auch der Zeitfaktor, ein Abstand dazu. Ja. Das haben wir jetzt ja auch gerade neulich mal erlebt bei unserem letzten Come-In. Und auf diesen Zeitfaktor auch zu vertrauen, ist, glaube ich, auch die Basis oder eine Basis der Methode. Dass man eben es nicht liest, es versteht und es erledigt und jetzt gehen wir zum nächsten, sondern das muss man in irgendeiner Form durchleben und mit viel Zeit und Geduld abwarten, dass es reift.
Alexander kündigt das ja immer so schön an, Zeit für Langsamkeit. Nicht? Unermüdlich Zeit für Langsamkeit.
Das ist der Titel des Podcasts. Wir haben jetzt, glaube ich, bei euch beiden, Wolfgang und Gianni, sehr stark eure Begeisterung für diese Eindrücke, die ihr da gesammelt habt, raushören können. Wolfgang, du hast ja schon gesagt, du warst durchaus zufrieden damit. Und Antje und ich haben uns jetzt hier noch sehr zurückgehalten und haben gebannt zugehört. Aber ich möchte natürlich dich, Antje, auch noch zu Wort kommen lassen. Wie hat das jetzt so auf dich gewirkt, diese Eindrücke? Wie haben die auf dich gewirkt? Oder was hast du vielleicht auch schon anderweitig mitbekommen von dieser ganzen, von diesen ganzen Eindrücken?
Ich habe zuallererst einmal wirklich total gebannt und neugierig zugehört. Ich glaube, ich habe auch lange nicht mehr diese Zweisamkeit gespürt auf der professionellen Ebene von euch beiden, dass ihr beide versucht, uns, Alexander und mir und den Zuhörenden, diese Stunde, diese Zeit, die ihr dort mit den Schauspielenden verbracht habt, zu schildern. Das war sehr, sehr spannend. Und ich verstehe jetzt auch, Gianni, ich habe neugierig natürlich immer, wenn die Stunden vorbei sind, ich bin dann ja zu Hause meist faul auf dem Sofa, frage ich immer ganz neugierig, und wie war denn die Stunde? Und Gianni hat geantwortet, das war ein ganz toller Abend. Und das ist eigentlich, nee, das ist recht selten, dass du so begeistert dich zumindest ausdrückst, auch wenn du es vielleicht öfter bist. Aber das hat mich natürlich neugierig gemacht und jetzt verstehe ich, warum du gesagt hast, das ist so ein toller Abend gewesen. Und vieles konnte ich natürlich auch nachvollziehen. Ich glaube, das wäre jetzt mühsam, darauf einzugehen. Nur ein Gedanke hat mich die ganze Zeit nicht losgelassen. Das war, was das atemrhythmische Gehen und Sprechen des Textes mit einem macht. Und ich erinnere mich an eine Runde. Wir haben eine Rotunde gedreht, zu dritt oder viert, und einen Text dabei gelesen, was anfänglich total schwierig war, weil man nur an den Atem denkt und dann das mit den Schritten und an den Text und alles durcheinander gerät. Und irgendwann öffnet sich irgendwie der Geist, oder ich weiß nicht, was es ist, aber der Text wird ein Teil des Menschen und man spricht anders, die Stimme wird anders, die Begeisterung wächst auch irgendwo, diesen Text sprechen zu wollen. Das ist so meine tiefste Erinnerung aus diesem atemrhythmischen Gehen und Sprechen eines einem völlig fremden Textes, den man auch, also ich habe es oft erlebt, dann auch gar nicht versteht, aber egal, man liest und liest und irgendwann ist zumindest das, was gemeint ist, die Absicht des Textes doch da.
Ja, da erinnere ich mich noch gut an diese Rotunde. Ja. Rotunde ist, also ich glaube, da waren wir zu viert, oder wart ihr zu viert?
Ich meine auch.
Und da ist der Abstand in dem großen Raum zwischen den einzelnen Spielern, die ja quasi ein großes O gehen oder gingen, ist irgendwie so 5 oder 8 Meter. Und eine Aufgabe dabei war, Augenkontakt herzustellen. Also zu dem, der vor einem ist oder hinter einem oder auf der anderen Seite gegenüber. Und das fand ich eben auch ganz spannend, weil es so raumfüllend war. Und man hat auch wirklich jetzt real eine Strecke hinter sich gebracht, aber man ist auch gemeinsam ein Stück Weg gegangen, um in diesen Atemrhythmus zu kommen.
Ja, ja, es entsteht dann so ein, auch so ein Kollektiv. Gefühl, ein Wir-Gefühl dabei. Nicht?
Ja, genau.
Und das war ja hier fast schon kultisch. Mhm. Die Atmosphäre, es war kein reines Üben mehr nach einer gewissen Zeit, sondern es ist etwas eingetreten. Nicht? Was ist das, was da so eintritt, womit ich immer hoffe und rechne, was aber nicht immer der Fall ist, dass es da ist, aber da war es da. Das ist eine starke Atmosphäre, die da, aber es ist eine Übereinstimmung da. Und es ist dann auch tatsächlich nicht so wichtig, den Text zu verstehen. Wenn das so ist, wie du es erzählt hast, jetzt gerade eben, Antje, und ich das auch so in Erinnerung habe, dann ist der Text, der wird allmählich dann verstanden vom Körper. Ne? Mhm. Es heißt ja oftmals vergisst, ja. Ich sage dann immer, das hat was mit Essen zu tun, ja. Ich vergesse das hier, aber der Körper hat, weil der Körper das gegessen hat, ja. Das ist da im Körper. Und wenn wir dann am nächsten Tag weitermachen würden und wir würden da wieder anschließen, da wären alle überrascht, was noch da ist. Ja? Nicht hier, sondern es kommt dann aus dem Körper.
Ja.
Ja, das ist doch wunderbar. Ne? Und ich denke, dass wir nach dem, was wir jetzt erzählt haben, können wir uns wahrscheinlich bald gar nicht retten vor Anmeldungen.
Das wollen wir doch hoffen.
Ja, ja, das, damit rechne ich.
Dann beschließen wir das doch für diesen Eindruck aus dem Slow Acting Training. Und schön, dass ihr diese schönen Momente so bildhaft auch beschrieben habt. Und ich glaube, dass das, also bei mir zumindest ist es, hat es sehr viel Eindruck hinterlassen. Das ist das Stichwort dieses Podcasts heute. Und ich möchte zum Abschluss ganz besonders nochmal, weil du es, Wolfgang, gerade schon erwähnt hast, wer also nochmal Interesse an diesem Thema Slow Acting, an dem Theaterlabor hat, insgesamt möchte ich nochmal darauf hinweisen, kann sich informieren auf der Webseite theaterlabor.nrw. Und ich weise auch gerne nochmal auf deine Webseite, Wolfgang, hin, slow-acting.de. Wer also da auch nochmal Interesse hat, sich zu informieren und hier den Weg an das Theaterlabor zu finden, ist da sehr herzlich eingeladen. Auf der Webseite findet sich natürlich auch der Spielplan, finden sich alle Workshop-Angebote, alle anderen Veranstaltungen hier im Theaterlabor. Und wer in den sozialen Medien unterwegs ist, kann nicht nur den Newsletter per E-Mail abonnieren, sondern kann auch auf Instagram dem Theaterlabor folgen unter theaterlabor.traumgesicht. Damit haben wir, glaube ich, für heute alles gesagt. Vielen Dank euch dreien und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ja, adios.
Tschüss.
Ciao, danke, Alexander.